Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, den Weg auf euch genommen habt in die Christuskirche. Ich war gestern in Weinstadt. Ich wusste gar nicht genau, wo das war, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es einfach mal eingegeben. Da war gestern so ein Treffen der Baptisten und habe dann festgestellt, dass ich irgendwann mal in Stuttgart war und habe gedacht, das ist aber weit weg, ne? Ja, so geht es mir manchmal. Vor 2 Wochen haben wir eine Predigt gehört, vielleicht nicht jeder, aber der eine oder andere, da ging es um das ausdauernde und andauernde Gebet. Also, dass man nicht schon beim ersten Bitten aufhören soll, sondern dass man vielleicht nochmal sucht und dass man anklopft. Da gab es eine Textstelle dazu. Und letzten Sonntag ging es darum, im Alltag Ruhe zu finden, sich das einzubauen, Ruhe mit Gott, Ruhe bei Gott, also ganz konkrete Qualitätszeit. Das ist gar nicht so einfach. Und der Prediger hat uns gesagt, weil in der Ruhe Kraft liegt. Deshalb sollen wir das machen. Und innere Ruhe begünstigt stark das Hören auf Gottes Stimme. Bei all den Stimmen, die da sind, ja, bei allen Shorts, YouTube und so weiter, was man so hat mittlerweile. Wie will man da noch die Stimme Gottes manchmal hören, wenn der Kopf voll ist? Also mir geht das manchmal so, ist manchmal auch peinlich. Ich gucke dann Leute an und dann habe ich auf einmal, fällt mir der Name nicht ein. Oder ich habe dann so einen anderen Namen und spreche den dann aus. Der passt aber nicht, das ist ein bisschen doof, ne? Wenn man die Person schon so 10, 20 Jahre lang kennt. Ja. Es ist aber entweder ein Zeichen von Wassermangel, hat mir mal ein Arzt gesagt, oder dass das Kammerstübchen voll ist. Sehr voll. So, und deshalb ist diese innere Ruhe schon wichtig. Heute geht es um ein seelsorgerliches Fürbittegebet, was wir gleich auch mal hören werden, das der Apostel Paulus für die Christen in Ephesus gesprochen hat. Und am Ende würde ich gerne genau dieses Fürbittegebet auch für dich sprechen. Die Predigt ist dann eine Hinleitung zu dieser Fürbitte. Ich lese Epheser Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Dort heißt es: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, auch hier in der Christuskirche, und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater, und so danke ich dir für dieses gehaltvolle Wort. Danke für dein Reden heute Morgen zu uns ganz persönlich. Danke, dass du das auch übersetzen kannst für jeden Einzelnen. Amen. Ja, dieser Text an die Epheser, der klingt für mich wie eine Anleitung fürs Gebet. So lese ich das etwas, und zwar eine nachahmenswerte Anleitung. Zuerst wird die Haltung des Beters thematisiert. Das ist sehr interessant. Mit welcher Haltung komme ich alleine in meinem Kämmerlein, heißt es hier in der Bibel, zu Gott? Mit welcher Haltung komme ich in eine Gebetsgemeinschaft, wo jetzt mehrere zusammen sind? Was ist eigentlich hier meine Haltung? Und dann kommt der zweite Schritt. Dann macht sich der Beter, in diesem Fall Paulus, bewusst, zu wem er betet. Finde ich auch irgendwie gut. Wer ist das eigentlich, zu wem ich da bete? Und erst dann folgt das eigentliche Gebet. Also es ist fast wie so ein Sandwich in der Mitte, das eigentliche Gebet. Und am Ende kommt Lobpreis, Dank, Lobpreis. Weil derjenige staunt über das, was er da betet und wie Gott eigentlich ist. In Vers 14 heißt es, damit geht es los, deshalb beuge ich meine Knie. Es geht um deine und meine Haltung. Eine innere Haltung. Im Knien beugt sich der ganze Mensch vor Gott. Manchmal hilft das auch. Ich habe das schon selber erlebt, wo ich dann mal auf die Knie gegangen bin oder mich hingelegt habe, was auch immer. Dass es nicht nur eine äußere Sache ist, also des äußeren Menschen, sondern dass auch was innerlich passiert, ja, am inneren Menschen. Wenn ich zu Gott komme, komme ich also in Demut. Das mag Gott. Ich bete zu Gott mit Hochachtung und Respekt. Ich beuge meine Knie, heißt aber auch, der Geist, der Heilige Geist weht, wo er will. Deshalb ist es gut, wenn man sich Gott vielleicht auch manchmal vor dem Gebet nochmal so anschaut, was denn die Schrift über Gott sagt, wie er will. Das ist manchmal blöd. Das ist also nicht ein Parkautomat, wo ich was reinschmeiße und dann bumm, 30 Minuten. Aber es hilft schon mal, wenn man das weiß. Und gebeugte Knie bringen zum Ausdruck, dein Wille geschehe. Der Demütige sagt, ich vertraue dir und ich lasse jetzt eigenes los. Gar nicht so einfach. Ich bin mal für ein Trainingszentrum verantwortlich gewesen und durfte dann und musste dann loslassen. Und immer dann, wenn ich wieder in dieses Trainingszentrum gekommen bin, dann habe ich zu jeder Geschichte, zu jedem Stuhl, zu jeder Bank, zu dem Beamer, ich hatte überall eine innere Geschichte dazu, weil ich das initiiert habe, weil ich das angestoßen habe, weil ich mich um die Gelder gekümmert habe. Ja, für die Außenanlagen war das ein Heckmeck. Das ganze Trainingszentrum war ein Heckmeck, über 5 Jahre, bis das erstmal durch war. Zu dem ganzen Dingen habe ich eine Geschichte. Und jetzt soll ich loslassen? Ist das nicht meins? Nö. Überhaupt nicht meins. Also von daher, dein Wille geschehe, ist gar nicht so einfach. Und auch dieses Loslassen ist nicht einfach. Es heißt aber auch, ich schenke dir im Gebet meine ganze Aufmerksamkeit. Und dann kommt das Zweite, wir sind immer noch nicht beim Gebet. Und dann kommt das Zweite, zu wem bete ich? Ist wichtig. In Vers 14 heißt es, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Manchmal ist es gut, solche Textstellen zu lesen und dann zu schweigen. Das ist sehr kontemplativ, war letzte Woche Sonntag das Thema, Schweigen. Man guckt sich nur das eine Wort an, Vater. Wenn ich bete, bete ich zu meinem Vater. Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft oder der Tochterschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, aramäische Wort für Papa, Vater, Abba, Vater. Die Zeit der Angst vor Gott ist für den Beter vorbei, wenn ich zu Gott komme. Ich komme nicht zu irgendeinem Vater, ich komme auch nicht vielleicht zu dem Vater, den du da so im Kopf hast, ich komme auch nicht zu dem Vater, den ich so kennengelernt habe vielleicht, nee. Ich komme hier zu Abba, Vater. Und schon wieder darf man schweigen. Und eventuell sogar sich heilen lassen im Schweigen. Der Glaubende wurde in die Familie Gottes aufgenommen, adoptiert und hat so eine neue Identität bekommen, wenn man das denn glauben kann, nämlich Tochter bzw. Sohn des Vaters. So komme ich. Als Sohn. Vielleicht gerade als Schmierfink-Sohn, aber immer noch Sohn. Und ich komme ja zu meinem Abba. Also das scheint mir wichtig zu sein. Wer betet, kommt zu seinem Abba-Vater. Und Abba ist ein Ruf der Nähe und nicht der Distanz. Das verändert auch dein ganzes Gebetsleben komplett. Ich bete nicht zu irgendeinem Gott da irgendwo fern, weg, was weiß ich, wo der sitzt, der teilweise sowieso nicht hört, der macht, was er will, ne? Nein. Es ist ein Ruf der Nähe, nicht der Distanz. Gebet. Wer zu seinem Abba-Vater betet, findet nicht nur Heilung, das habe ich gerade schon gesagt, in seinem Gottesbild, sondern vielleicht auch in seinem Vaterbild. Das ist ein Wunder, wenn das passiert. Und die Textstelle sagt uns auch noch, von diesem Vater, die wir gelesen haben, ging alles aus. Jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt, zu wem ich da komme. Er ist der Schöpfer von allem Sichtbaren und Unsichtbaren. Auch das ist nicht einfach zu verstehen. Das heißt, letztendlich auch alles dämonische, satanische, böse kommt ursprünglich von Gott. Ja? Ja, es wird schon wieder ein bisschen schwer. Das heißt, Gott hat alles erschaffen, auch den Menschen. Und dennoch hat er selbst diesen göttlichen, diesen unsichtbaren Wesen einen freien Willen gegeben. Das ist was Herrliches, es ist aber auch was komplett Erschreckendes. Der freie Wille. Ich muss überhaupt nichts. Also Gott limitiert sich damit komplett. Ich gehe so weit und sage, wo ist denn hier der allmächtige Gott in der einen oder anderen Geschichte? Hier ist er eben nicht allmächtig. Er respektiert den Willen seiner unsichtbaren und sichtbaren Geschöpfe. Und wenn es noch so übel wird. Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles in den Himmeln geschaffen worden, alles. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Gut, dass wir das manchmal alles gar nicht so sehen. Ich bin da gar nicht so scharf drauf. Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Bevor ich also bete, komme ich in einer demütigen inneren Haltung. Und zwar zu meinem Abba-Vater. Und gleichzeitig ist mir bewusst, dass mein Vater alle Macht hat. Mein Papa hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Dennoch limitiert er sich oft, weil er nicht den Willen eines Menschen übergeht. Deshalb beten wir trotzdem weiter für Menschen. Aber wenn der nicht will und bis zum Ende nicht will, dann will er nicht. Auch das gehört zur Wahrheit. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Gebet des Paulus für die Epheser. Dieses Gebet, finde ich, ist ein seelsorgerliches Gebet, eine Fürbitte und eine Fürbitte für den inneren Menschen. Er betet für den inneren Menschen dieser Epheser. Man könnte auch sagen, es ist ein Heilungsgebet für das Zentrum deiner und meiner Persönlichkeit. Eine Fürbitte, die das Anliegen hat, mit Kraft im griechischen Dynamis, Dynamit, gestärkt zu werden. Eine Fürbitte mit dem Ziel, durch und durch in der Liebe Gottes gegründet zu sein. Also mit der Liebe Gottes, das kommt immer wieder. Und manchmal höre ich so, ach, die Liebe, Friede, Freude, Eierkunde, überhaupt nicht. Wer liebt oder wer ansatzweise lieben möchte, wie Gott liebt, das geht durch und durch. Und das wird auch nicht ohne Leid gehen. Vers 16. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, das betet er jetzt, mit Kraft, mit Dynamis gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Es ist also der Heilige Geist, die Bibel sagt auch, der Christus in uns, es ist alles dasselbe. Wir haben einen dreieinigen Gott. Ich würde das nicht auseinanderpflücken wollen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also dieser innere Mensch ist der Empfänger dieser göttlichen Kraft. Der innere Mensch ist das eigentliche Ich. Der Körper, der wird sich irgendwann verabschieden. Obwohl wir in der Auferstehung Christi natürlich auch sehen, der Körper war komplett neu. Die Emmaus-Jünger haben Jesus nicht erkannt und trotzdem hatte er noch die Wundmale. Also auch das ist eine sehr interessante theologische Frage, nämlich so ganz uninteressant ist der Körper für Gott also auch nicht. Ja, da ist noch was erneuert worden, aber was man noch erkennen kann vom Alten, finde ich auch einen sehr spannenden Gedanken. Also nicht, dass wir jetzt gnostisch werden, nur noch spirituell werden, nein. Auch der Körper hat einen Teil des Ganzen. Der innere Mensch ist das eigentliche Ich. Der Teil, der mit Gott kommuniziert. Und der Teil, der durch den Heiligen Geist schon jetzt erneuert wird. Also hier passieren die eigentlichen Dinge im christlichen Glauben. Und es ist wichtig zu wissen, dass dieser innere Mensch täglich Stärkung und Erneuerung benötigt. Also ähnlich wie beim Gebet, ich bete einmal reicht, nee. Das werden wir gleich noch lesen, 2. Korinther 4,16, lesen wir, dass dieser innere Mensch, was da in uns ist, meine Persönlichkeit, mein Ich, meine Seele, mein Herz, wie man das auch immer bezeichnen möchte, braucht Stärkung und Erneuerung, immer wieder. 2. Korinther 4,16 heißt es, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Auch für die, die schon ein bisschen älter sind, ist das herrlich. Das heißt nämlich, der äußere Körper wird alt und schwach und der innere kann gleichzeitig noch sehr lebendig und gesund sein. Durch Jesus Christus, dem wir erlaubt haben, in uns zu wohnen, auch dieses Wort darf man mal kontemplativ meditieren. Also meditieren oder im biblischen Sinne heißt das murmeln, ich denke darüber nach. Ja, wer jetzt da irgendwelche Sachen mit verbindet, das verbindet die Bibel damit nicht, sondern ich denke über eine Sache länger nach. Wohnen. Was verbindest du mit wohnen? Es ist auf jeden Fall mal kein Besuch. Jesus Christus möchte nicht zu uns zu Besuch kommen, er möchte in uns wohnen. Und dann geschieht tatsächlich eine tägliche Erneuerung. Und dann geht es weiter in dem Text. Dieser innere Mensch soll nun die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus erkennen. Das ist Herr Paulus. Der schreibt, da muss man manchmal viel mal drüber nachdenken. Ne? Die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus erkennen. Also das ist letztendlich ein Paradoxon. Man kann mit dem Verstand ja nicht erfassen, was den Verstand übersteigt. Das wird hier gesagt. Liebe benötigt ein beziehungsorientiertes Erkennen. Das ist eine Beziehung. Und Liebe erkennt man am besten, wenn man sich ihr aussetzt. Wenn man sich Liebe aussetzt. Das ist ein anderes Erkennen. Eine andere Dimension. Und diese Liebe geht über das menschlich Fassbare der dreidimensionalen Welt, in der wir leben, hinaus. Oder in der wir denken, hinaus. In der wir theologisch denken, hinaus. In der wir predigen, hinaus. Und deshalb versucht Paulus, die Liebe Gottes mit vier Dimensionen zu beschreiben. Sehr bemerkenswert. Vers 18 folgende. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ich versuche mal hier eine Deutung. Kommen wir zur Breite. Die Liebe Gottes ist universell. Das könnte das heißen. Sie schließt alle Völker und Menschengruppen ein. Punkt. Alle. Und auch das darf man mal wieder so durchdenken. Im Norden, die Eskimos, Grönland war jetzt ab und zu in der Presse. Alle. Alle. Auch wir. Diese Liebe kennt keine nationalen oder sozialen Grenzen. Auch das darf man an sich rankommen lassen. Eine mögliche Deutung. Die zweite Dimension ist die Länge. Die Liebe Gottes ist ewig. Sie hört niemals auf. Sie reicht von vor Grundlegung der Welt, heißt es in der Schrift, bis in die fernste Zukunft und hört niemals auf. Also ein Zeitstrahl, der keinen Anfang und kein Ende hat. Länge. Drittens die Höhe. Die Liebe des Abba-Vaters führt uns in die höchste Herrlichkeit. Auch das ist schwer mit Worten zu beschreiben. Sie hebt den Menschen aus seiner Verlorenheit empor bis zur Gemeinschaft mit Gott im Himmel. Eigentlich ist es ein Unding, ne? Dass wir Gemeinschaft mit Gott haben sollen. Wie soll man das verstehen? Und viertens die Tiefe. Mich persönlich hat die Tiefe noch mit am meisten angesprochen, aber vielleicht ist es bei dir anders. Die Liebe Christi reicht bis in die tiefsten Abgründe. Wir haben das Thema Seelsorge gehabt. Da kommen Abgründe. Teilweise kann man auch mal selbst in seine Abgründe gucken. Da weiß man manchmal auch nicht, wo der Boden ist. Die Liebe Christi reicht bis in die allertiefsten Abgründe. Sie umfasst das Leiden und den Tod Jesu am Kreuz, sowie seine Bereitschaft, den Menschen dort zu begegnen, wo dieser am tiefsten gefallen ist. Eine Seelsorgerin und ein Seelsorger, der das in sich hat, der mit Menschen zu Christus geht und Menschen sowas erleben dann, vom Verstand kannst du das in der Tonne hauen, das wird nicht klappen. Die eine Gottesbegegnung erleben, wie wir das hier auch schon gehört haben vorhin, da kann sich jetzt alles ändern. Paulus betet darum, dass die Epheser diese Liebe kennenlernen, die jeden menschlichen Horizont sprengt. Und genau das Gleiche, das möchte ich jetzt abschließend für dich und aber auch für mich tun. Wir entspannen uns etwas. Ich bin hier noch bei der Predigt der letzten Woche. Wir kommen jetzt demütig vor unseren Abervater, das heißt also diese Haltung, mit der wir kommen, und wissen gleichzeitig, das ist derjenige, der alle Macht hat im Himmel und auch auf der Erde. Wir nehmen uns jetzt einen Moment Ruhe, damit dieses Fürbittegebet unseren inneren Menschen, der vielleicht noch aufgewühlt ist, dass dieses Gebet unseren inneren Menschen, unser Herz, unsere Personenmitte erreichen kann. Wir gönnen uns eine kurze Pause. Ich bete. Der Vater im Himmel, der Abba, Vater, gebe dir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft, mit dieser großen Kraft, gestärkt zu werden am inneren Menschen, mit Kraft gestärkt zu werden in deinem Herzen, da wo es jetzt vielleicht wehtut. Da, wo es dir vielleicht schwerfällt, dieses Herz überhaupt noch zu öffnen. Vielleicht sind da schon sehr viele Wände, Zwiebelschalen, wie man auch immer dieses Bild nennen will, also viele Schalen drumherum. Und vielleicht kommt im Moment da gar nicht mehr so viel an. Aber das kann man auch wieder zur Seite legen. Mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Der Herr segne dich mit sich selbst, dass er in deinem Herzen wohnt. Und du in seiner Liebe gewurzelt und gegründet bist. Ich bete und bitte, dass du imstande bist, mit all deinen Geschwistern, nicht allein, bitte nicht allein, völlig zu erfassen, was die Breite, hier kann man sich Gott vorstellen, mit Armen, wo man gar nicht mehr weiß, wo sie hinlangen, so groß. Und die Länge, ein Bild für die Ewigkeit. Die Höhe und die Tiefe, egal welcher Abgrund. Egal welcher Abgrund. Ich bete und bitte, dass du imstande bist, mit all deinen Geschwistern völlig zu erfassen, was die Breite, die Länge und Höhe und Tiefe der Liebe Gottes ist. Ich bitte heute Morgen für uns alle, auch für mich selber, dass wir Gottes Liebe nicht nur mit dem Kopf verstehen wollen, bitte, bitte nicht, sondern tief im Herzen spüren, ranlassen. Alles, was ums Herz gebaut wurde, abtragen. Vielleicht dauert das auch noch länger, aber es ist ein guter Weg. Und zu erkennen, wie grenzenlos diese Liebe wirklich ist. Herr, und dir sei Lob und Dank für dieses Wunder, was du tust in Menschenherzen, dass du in der Lage bist, einen Menschen zu verändern, von innen heraus. Amen.